Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, heute machen wir mal keine ganz normale Sendung, so mit Themen, da wo wir uns gegenseitig die Bälle hin und her werfen, sondern wir machen eine Art Sondersendung. Es geht um das Thema Leihmutterschaft. Da gab es ja in den letzten Tagen sehr viel Empörung, Meinung, aber auch, wie wir finden, jede Menge Halbwissen.
Ja, und Auslöser ist natürlich der Fall Jens Spahn. Wir hatten unsere letzte Sendung gerade im Kasten. Da kam er in der Bild-Zeitung mit der Meldung um die Ecke, er und sein Ehemann, seien Eltern, in Anführungszeichen, eines Sohnes geworden.
Ja, und seitdem ist einiges passiert. Unglaublich viel wurde kommentiert und geschrieben. Und zumindest ich war mal kurz am Überlegen, ob es damit nie eigentlich auch schon reicht, weil es niemand mehr hören kann und es unsere Meinung jetzt dazu nicht auch noch braucht. Aber das habe ich wirklich nur ganz kurz gedacht, denn ja, gerade wir müssen uns dazu jetzt auch nochmal äußern.
Also wir schauen hin auf die Frau, die das Kind austrägt, auf gesundheitliche und seelische Folgen, auf Geld, Druck und Freiwilligkeit.
Und natürlich schauen wir uns auch das Kind an, das von Anfang an dafür vorgesehen war, nach der Geburt von einer Hand in die nächste gereicht zu werden. Ja, also es geht ja nicht nur um private Kinderwunschgeschichten, sondern um eine ganz grundsätzliche Frage.
Es geht um Verträge, Kliniken, Agenturen, politische Doppelmoral und um das Menschenbild an sich, das dahinter steht.
Ja, also los geht's mit unseren 50 Cents zum Thema Leihmutterschaft und Jens Spahn.
Muss ich ja gleich mal fragen. Und die meisten werden es ja wahrscheinlich im Ansatz wissen, was kostet denn so ein Kind?
Ja, was kostet ein Kind? Das kommt drauf an, wo du es kaufst.
Ach so.
Ist ja auch so, wenn du ein Auto kaufst, kommt auch drauf an, bei welcher Marke du das bestellst, bei welcher Agentur quasi du das in Auftrag gibst. Je nachdem ist dann die Spanne an sich größer und der Betrag dann größer oder kleiner. Also wenn du das in Zypern machen lässt oder früher in der Ukraine oder im asiatischen Bereich, dann schaffst du es mit einem fünfstelligen Betrag in den USA, wo ja auch Jens Spahn sein Kind gekauft hat. Da bist du mit einem sechsstelligen Betrag dabei.
Also ich hatte dann bei den sechsstelligen Beträgen immer so mehr oder weniger gedacht, dass das dann die Leihmutter einheimst, aber die bekommt ja da auch nur einen Bruchteil davon. Hm. Da geht ja eine Menge auch in die Agentur, in die Kliniken und in die Anwälte rein.
In die Anwälte vor allen Dingen, genau, weil es geht ja auch um die Frage, wird das Kind in dem Bestellland oder aus dem Land, aus dem die Wunscheltern, die Bestelleltern kommen, überhaupt anerkannt? Und wir können ja da ganz kurz prinzipiell mal rangehen. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Was aber nicht verboten ist, ist sich im Ausland ein Kind zu bestellen.
Ja, und auch nicht verboten ist die unsägliche Berichterstattung, die uns ja im Grunde, ähnlich wie bei den Fällen um Maler Svenja Liebig und wie sie nicht alle heißen, unsere Trans- und sonst was Menschen, die also als Frau tituliert werden, hier werden Männer als Väter tituliert, die es nicht sind. Jens Spahn ist nicht Vater geworden. Das vielleicht nochmal zu Beginn. Das ist ja das, was mehr oder weniger völlig unhinterfragt getitelt wird, auch in der Bild. Sie sind Eltern geworden.
Sie sind Eltern geworden, Moment. Genau, beziehungsweise Jens Spahn sei Vater geworden. Und genau, du hast recht. Also das weiß man inzwischen. Ich glaube, daraus haben die auch von Anfang an keinen Hehl gemacht, dass der Ehemann eben der biologische Vater des Kindes ist. Aber gleichzeitig wurde überall getitelt, Jens Spahn ist Vater geworden und Glückwünsche zum Vaterglück. Nee, sein sogenannter Ehemann ist Vater geworden und die sind auch nicht Eltern geworden. Denn zu Eltern gehört für die allermeisten Menschen immer noch Mutter und Vater, also insbesondere diese Mutter. Und das ist jetzt keiner von den beiden zumindest.
Nee, und wir leben im Zeitalter der... Man kann das Verirrung nennen, man kann das auch einfach auch Unvernunft nennen. Eigentlich wusste man bis vor kurzem noch, dass ein Kind eine Mutter und einen Vater hat. Und jetzt scheint dieses Wissen so ein bisschen zu erodieren. Daniel Funke, also der biologische Vater, Daniel Funke ist ein, ich glaube, im Medienbetrieb war er tätig als Leiter eines Hauptstadtbüros und ist neuerdings in die Modebranche gewechselt.
Mhm. Was macht dein Baby, Strampler oder was?
Ich weiß es nicht. Aber was ich gesehen habe, er wird zumindest auch von Paul Ronsheimer bewundert. Paul Ronsheimer, der Bildchef, mit dem dann Jens Spahn im Podcast dann auch aufgearbeitet hat oder das versucht hat. Und Paul Ronsheimer ist sehr aktiv, offensichtlich auch auf Instagram, wo er die Fotos von Daniel Funke, also dem Partner von Jens Spahn, alle liked. die Welt ist klein, auch die Welt der schwulen Väter.
Ich wollte gerade sagen, oder der Schwulen insgesamt. Also Ronsheimer ist ja auch homosexuell. Das ist schon ein kleiner Klüngel.
Das ist auch bemerkenswert dann mehr oder weniger, dass also zwei Männer kaufen sich ein Baby und wo wird sich erstmalig nochmal zu Wort gemeldet, nachdem also dann hier eine mediale Skandalwelle losgetreten wurde und es in aller Munde ist, zwei Schwule sprechen also über den Babykauf. Dort wird es dann aufbereitet.
Ja, aber mein Eindruck war ja, dass am Anfang ganz am Anfang, so die ersten Stunden nach der Meldung in der Bild-Zeitung, war das zunächst mal kein Skandal. Zunächst mal hatte ich den Eindruck, dass das medial sehr gefeiert wurde, dass man sich sehr gefreut hat für Jens Spahn und sein Vaterglück. Also alles in Anführungszeichen, was ich jetzt hier sage. Und dass diese Skandalisierung erst später kam. Und mich hat das ja sehr, sehr stark an den Fall Henrik Streeck erinnert, den wir ja vor ein paar Monaten schon in dieser Sendung hier auch besprochen haben. Nämlich im April hatte er verkündet, mit seinem Partner wiederum Eltern geworden zu sein. Und da blieb, bis auf wenige kleine Ausnahmen, die Skandalisierung, die Aufregung doch aus. Weil der Fall ein ganz kleines bisschen anders war. Ich meine aber, dass diese Fälle sehr stark miteinander zusammenhängen. Mir kommt es immer so vor, oder beziehungsweise nochmal umgekehrt, weil ich ja gerade von dem Klüngel sprach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Paare sich untereinander kennen, dass die Herren sich untereinander mehr als nur aus den Medien kennen oder aus der Partei. Möglicherweise ist man sogar befreundet. Möglicherweise hat man sogar sich ausgetauscht darüber, dass man im Begriff ist, diese Dienstleistung in den Staaten in Anspruch zu nehmen. Und wahrscheinlich war man auch auf dem Laufenden oder hielt man sich gegenseitig auf dem Laufenden, wie weit der Stand ist. Und jetzt kommt mir es so ein bisschen vor, sagt der Jens zum Henrik, du Henrik, irgendwie wird es sich ja nie verschweigen lassen. Wir können es ja nie ganz verheimlichen, dass das jetzt alles so im Gange ist, weil irgendwann sind die Kinderwägen ja dann auch vor unserer Haustür.
Der Daniel wurde halt schwanger. Ja. Er kann es jetzt nicht mehr verstecken.
Er kann es nicht mehr verstecken und irgendwann ist das Kind ja auch draußen und dann laufen wir auch mit dem Kind durch die Gegend. Jetzt müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Du, wenn das bei dir dann soweit ist, dann gibst du das mal bekannt, aber sag nicht, wie es entstanden ist. Dann kann dir keiner einen Strick draus drehen, weil bis heute fehlt ja jegliche Bestätigung durch Streeck oder seinen Partner, wie dieses Kind durch wundersame Weise auf diese Welt gekommen ist. Das Kind ist halt nun mal da. So.
Ach, das wusste ich nicht. Also Streeck, die haben sich dazu ausgeschwiegen, wer von den beiden zum Beispiel tatsächlich der biologische Vater ist.
Genau. Und vor allen Dingen aber auch, wie dieses Kind auf diese Welt kam. Darüber gibt es keine Aussage.
Man weiß auch nicht, das Land, aus dem sie es gekauft haben, man weiß gar nichts. Ja?
Richtig, man weiß Amerika.
Achso, das weiß man. Mhm.
USA weiß man. Ich meine sogar den Bundesstaat.
Georgia ist es doch, glaube ich.
Ich dachte, es wäre Idaho gewesen.
Ich erinnere mich, doch, wir sprachen drüber. Ja, ich glaube, der hat sich verschätzt.
Jense jetzt.
Jense. Mhm. Der dachte, Mensch, bei dem Streeck, wenn der Drogenbeauftragte der Bundesregierung sich ein Baby kaufen darf, dann darf doch auch das der Fraktionsvorsitzende, oder?
Ja, na, ich denke tatsächlich. Also und da dachte er aber, pass auf, ich gehe mal noch ein Stück weiter, weil eigentlich ist die Gesellschaft doch so weit. Ne? Wir sind doch so. Mhm. Und wir sagen es einfach. Was soll schon passieren?
Also mir ist aufgefallen in der Bildberichterstattung, also als der erste Artikel raus war und die Bild titelte recht weit unten, die war so ein bisschen defensiv. Mhm. Und durchaus war das auch der Bildzeitung bewusst, da wird jetzt was kommen. Mhm. Du, ich habe die Meldung gesehen und dachte, okay, das wird jetzt durchgepaukt. Ne? Das bleibt jetzt ohne Konsequenz. Die CDU hat sich, wie gesagt, erst mit Streeck mehr oder weniger zum Menschenhandel bekannt und jetzt gibt es da auch kein großes Fass mehr, das da überlaufen könnte, aber das ist dann doch übergelaufen.
Hm. Ja, und wie gesagt, also zum einen eben, weil das unverblümter war und direkter eben nochmal gesagt wurde oder wirklich einfach zugegeben wurde, es ist durch Leihmutterschaft entstanden. Und ich glaube, nicht ganz unbedeutend ist, dass Jens Spahn deutlich unbeliebter ist. Innerhalb der eigenen Partei, aber auch in der Bevölkerung. Diese Maskenaffären-Geschichte, also das ganze Corona-Management von Jens Spahn, da ist doch einiges in der Bevölkerung hängen geblieben, anders als Streeck, der ja zumindest ab und an mal was Vernünftiges in dieser Zeit gesagt hat.
Vom Maskenhändler zum Menschenhändler, ne? Da ist es wahrscheinlich schon ein kleiner Schritt und das haben die Menschen da doch nicht verzieht. Dazu kommt dann diese Doppelmoral, wenn man das Wort Moral hier überhaupt auch nur bringen will. Ja, ja, die Doppelmoral, also Leihmutterschaft eigentlich zu verurteilen, abzulehnen. Es gibt ja die Zitate von Jens Spahn, das klar zu verurteilen. Auch als Zitat schwuler Mann verurteilt er das.
Und Christ.
und Chris, genau, der kommt also der hat wirklich alle Register gezogen, um sich davon eigentlich zu distanzieren. Und auf dem letzten Parteitag wurde das aber nochmal bestätigt, also die Ablehnung der Leihmutterschaft, da muss das Kind aber schon längst
unterwegs gewesen sein.
Ja, unterwegs gewesen sein, denn selbst im Menschenhandel unterm Regenbogen bleibt das Kind auch 9 Monate im Bauch. Also an diesen Fristen sozusagen ändert sich da gar nicht so viel, dementsprechend war das längst unterwegs und auch die Planung davor. Also sowas machst du ja nicht innerhalb von 2 Wochen. Also.
Genau, also das ist ja selbst schon, wenn du es auf natürlichem Wege versuchst, ja auch nicht gesagt, dass wenn ich morgen zu meinem Mann sage, so ab, komm, lass uns mal ein Baby machen, dass wir dann in 9, beziehungsweise man geht ja eigentlich 10 Monate schwanger, also 40 ja. Wochen, dass es dann tatsächlich auch da ist. Da ist jeder, der irgendwie mal Kinder haben wollte und diesen Wunsch hatte, oder die allermeisten wissen, dass es doch ein größerer Weg ist und dass man doch gar nicht so leicht schwanger werden kann, wie man das manchmal vermuten müsste, wenn man so Aufklärungskampagnen hört, um möglichst alle Schwangerschaften zu verhindern, als wäre sozusagen jeder Versuch sofort ein Treffer. Also da gibt es ja auch durchaus große Hürden und bei einer künstlichen Befruchtung, die das ja zwingend mit sich bringt, also eine Leihmutterschaft zwingend mit sich bringt, ist es nochmal deutlich schwieriger. Also ich würde hier von einem Vorlauf von 2 Jahren sprechen.
Ja.
So lange weiß das mindestens schon, dass man da in die doch intensivere Planung gegangen ist.
Und der Kanzler war nicht informiert, offensichtlich. Also erst kurzfristig. Ja. Und das nimmt man ihm dann ja wohl auch innerparteilich sehr übel, dass er da auch nochmal, ehe er noch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, das verheimlicht hat. Ich hätte auch geglaubt, dass das durchgeht. Ich hätte gedacht, wir sind derartig, ja, moralisch abgestumpft. Aber es hat dann doch sich was geregt, auch die Frauenunion in der, also der CDU.
Genau, die muss relativ stark rumgerührt haben. Aber wie gesagt, meines Erachtens kommt dazu, dass Jens Spahn nicht beliebt ist unter seinen Parteikollegen oder war. Und möglicherweise auch insbesondere bei den Frauen nicht beliebt ist. Darauf kommen wir ja vielleicht später nochmal, was das, dieses Thema homosexuellen Clique und Frauen auch noch mit dem Thema zu tun hat. Ja, aber jetzt nochmal prinzipiell dazu, er hat ja jetzt erstmal nur seinen Fraktionsvorsitz abgegeben. Immerhin, ja, das ist heutzutage alles nicht mehr selbstverständlich. Es wird einfach nicht mehr wirklich zurückgetreten. Er hat es jetzt zumindest gemacht, der Druck war enorm. Aber der hat ja immer noch sein Bundestagsmandat und ich sag mal so, also die Begründung für seinen Rücktritt ist ja die Glaubwürdigkeit, die er verspielt habe, indem er eben die ganze Zeit darüber geschwiegen hat, obwohl er es ja die ganze Zeit wusste, eben noch im Februar 2026 gegen die altruistische Leihmutterschaft gestimmt hat, sich auch noch ausgesprochen hat, also anders auch nochmal als Streeck sich öffentlich dazu auch mehrfach geäußert hat. Also da geht es ja um Glaubwürdigkeit. Es wird gar nicht die Sache an sich in Frage gestellt oder zur Debatte und zum Problem gemacht, dass er sich eines Verfahrens bedient hat, was in Deutschland illegal ist, zu Recht illegal ist. Das ist gar nicht so sehr das Problem oder der Grund für seinen Rücktritt gewesen, sondern der Grund ist ja, dass er unglaubwürdig ist und ja, dass das eben im Widerspruch steht, wenn man sich einerseits so äußert und andererseits das eben macht.
Sehr wahrscheinlich und was ich mich auch gefragt habe, der ist ja ein politisch gewiefter Mensch und doch muss er es also falsch eingeschätzt haben, auch seine Unbeliebtheit und wie sehr dann der Mensch allergisch auf diese ja, Doppelmoral reagiert, auf diesen Glaubwürdigkeitsverlust. Und ich muss mich auch nochmal fragen, wozu? Er hat ja jetzt politisch einiges doch verloren. Also er ist ja auch Bundestagsabgeordneter, aber er hat eine Machtfunktion verloren. Und wofür? Wenn man sich das einfach konkret vorstellt. Also Menschen zu finden, die man von Herzen liebt und mag, ist ja gar nicht so leicht. Und diese Frage stelle ich mir jetzt in dem Zusammenhang öfter. Was gibt dir auch nur im Ansatz die Zuversicht, den Optimismus, dass du dein, wie du es nennst, dein Kind, das aber gar nichts mit dir zu tun hat, überhaupt magst? Und wie kannst du alles opfern sozusagen für etwas, was gar nicht sicher ist, dass, ja, also als biologischer Vater, man hat ja eine grundsätzliche Bindung zu einem Kind. Ein wildfremdes Kind nach Hause zu holen, kann auch vom Prinzip her, von der Chemie her einfach komplett schief gehen. Aber anscheinend wurde das nicht gesehen oder es ist egal oder es gibt da ganz andere Hintergründe. Jetzt in dem Zusammenhang beruhigt mich so ein bisschen, das sind beide super Spitzenkräfte. Im Endeffekt wird es da sicherlich eine Nanny geben, die sich um das Kind mitkümmert, sage ich mal.
Ja, also, zumal, ja. Die müssen das ja vorher schon so geplant haben, ne? Bevor er jetzt sozusagen den Fraktionsvorsitz zurückgegeben hat. hat er ja sozusagen noch eine Doppelfunktion gehabt und damit ja auch noch weniger Zeit, sich ums Kind zu kümmern. Und dasselbe gilt ja auch für den Daniel Funke, der ja, wie du schon sagtest, eben doch erfolgreicher Manager in der Wirtschaft ist. Also das ist sowieso so eine grundlegende Frage, ne? Also wieder dieses, ich kaufe mir jetzt ein Kind, wie so ein Handtäschchen, wie ein Accessoire, das gehört halt noch dazu. Warum wollen die überhaupt ein Kind? Diese Frage muss man sich ja, oder ich finde, die darf man sich auch stellen. Warum muss da jetzt noch ein Kind bei den beiden mit dazu?
Ja.
Warum sind die sich nicht selbst genug? Welche Rolle spielt dieses Kind jetzt? Welche Funktion hat es eigentlich mehr oder weniger? Weil ich würde jetzt mal vermuten, wenn er hätte diese Funktion als Fraktionsvorsitzender nicht hätte zurückgeben müssen, hätte er das sehr weiter mit voller Kraft ausgeübt. Das heißt also 60, 70, 80 Stunden Woche. Mhm. Natürlich kümmern die sich nicht um das Kind, sondern irgend so eine Nanny. Und selbst wenn er jetzt nur noch Bundestagsabgeordneter bleibt, ist es ja auch ein Fulltime-Job, also mehr als ein Fulltime-Job. Und ich denke, dass er sich bereithält für später. Mhm. Also wenn der jetzt nicht von seinem Bundestagsmandat auch zurücktritt oder dieses wieder abgibt, was ich nur konsequent fände in der ganzen Debatte, weil warum ist die Glaubwürdigkeit nur als Fraktionsvorsitzender nicht mehr gegeben? Die ist für mich auch als Bundestagsabgeordneter nicht mehr gegeben, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nur wenn er das auch aufgibt, dann ist Feierabend. Aber er wird bleiben. 2, 3, 4, 5 Jahre wird man nichts hören und dann wird er wiederkommen.
Er wird bleiben und er sitzt ja schon seit er 24 ist.
Eben, der macht da nichts anderes. Er kann gar nichts anderes.
Er kann gar nichts anderes. Es ist jetzt 47, das heißt auch 47 Jahre älter als sein Sohn. Ja?
Ja, auch so ein Ding. Wie alt sind die, wenn das Kind 20 ist? Das muss man ja auch mal überlegen. Aber gut, anderes Thema. Späte Vaterschaft oder auch Mutterschaft.
Nein, aber nochmal, völlig wirr. Was treibt zwei bald 50-jährige Männer, sich ein Kind zu kaufen? Das ist anstrengend. Also das Kind schreit, das braucht die Brust, das ist nachts auch, das kennt keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Und das sind zwei Spitzenmanager. Mhm. High-Performer, wie man so schön sagt. Aber echt, das sind ja wirklich, also jetzt Spar, das ist ein, das natürlich ist ein absolutes monströses Arbeitstier und Karrieremensch.
Bei Strick im Übrigen genau dasselbe, ja.
Ja, was treibt die mit bald 50? Es gibt eigentlich keine Wörter, die man guten Gewissens aussprechen kann, wenn man sich dieser Sache gedanklich konkret nähert. Also es gab ja immer den Vorwurf jetzt der Homophobie im Raum oder dass man ja sich darauf medial fokussieren würde. In meinen Augen wundert es mich fast, dass eigentlich noch viel zu sanft angefasst wurde, wenn man sich diese Thematik nochmal konkret vor Augen denkt. Sie schrieben, wir sind schockverliebt in den kleinen Georg. Schockverliebt in den kleinen Georg. In der Regel, sage ich mal ganz ehrlich, findet man viele Babys nicht so hübsch. Ja? Und man ist nicht unbedingt schockverliebt in ein fremdes Baby. Und für mich als Vater, ich habe es mehrfach erlebt, man hat einen anderen Blick auf das eigene Kind. Man liebt dieses Kind, das da ist, weil es dein Kind ist. Ja, also du bist tatsächlich schockverliebt und kannst es im Grunde nicht wirklich in Worte kleiden. Dieses Schockverliebtsein in ein völlig fremdes Kind, da mache ich immer ein ganz, 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 ganz großes Fragezeichen dran. Das gilt natürlich nicht unbedingt für den Daniel Funke, das ist dessen biologisches Kind. Da sind 50% seiner Gene drin. Aber dieses Ungleichgewicht in der Partnerschaft und dann das aber so zu labeln, ja, als das absolut happy, happy, best family ever, nochmal ganz großes Fragezeichen dahinter.
Doch so ein bisschen verstehe ich das aus dem Blickwinkel, dass wenn du sozusagen jemanden liebst und dessen Fleisch und Blut kennenlernst, spürst du zudem auch eine Zuneigung.
Mhm.
Weißt du? Also über die Liebe zu dem Partner. Das kann auch der Bruder oder die Mutter oder sowas sein.
Bestimmt, weißt aber du? Hier hast du diese gigantische Leerstelle, dass dieses Kind einer Mutter beraubt wurde.
Ja, okay, will ich ja gar nicht rechtfertigen. Ich habe nur gedacht, so ein Stück weit verstehe ich das schon. Also wenn du,
du hast recht, natürlich.
Aber ja, wir können ja mal prinzipiell darüber reden, was eigentlich Leihmutterschaft ist. Das ist nämlich, wir haben es ja schon ein paar Mal anklingen lassen, jetzt so ein Stück weit einfach auch untergegangen in der ganzen Debatte oder mir auf jeden Fall zu kurz gekommen, was sich denn eigentlich hinter diesem Begriff verbirgt. Außerdem, na, da waren halt zwei Männer und die hatten den dringenden Wunsch und wie sollen sie es denn noch anders machen? Das ist ja auch das zum Beispiel, was völlig unmöglicher Kommentar von Karin Prien, unserer Bundesfamilienministerin, die ist dazu im Pioneer befragt worden und dann an sich, ja, findet sie Leihmutterschaft jetzt auch, ist nicht so ihr Ding, ne? Aber sie kann das total nachempfinden, wenn sich Männer, die können es ja nicht anders, wenn die sich dann eben im Ausland so ein Kind kaufen. Das kann sie schon verstehen und sie vermisst Jens Spahn sowieso schon ganz doll. Da geht mir wirklich die Hutschnur hoch. Also, wie kann sie sowas sagen? Ja. Und wie kann man diesen problematischen Teil, der den größtmöglichen Teil der ganzen Sache ausmacht, ausblenden? Und deswegen, genau, fände ich es ganz gut, wenn wir mal einmal kurz uns angucken, was ist denn Leihmutterschaft und was darf man sich darunter vorstellen, beziehungsweise was ist jetzt eigentlich das Problem dahinter?
Also wir können ja ganz historisch anfangen und da kann man ja fast sagen, Leihmutterschaft ist schon fast biblisch, als bei Abraham und Sarah das nicht so ganz geklappt hat. Da wollte die Sarah auch, ja komm, dann machst du es halt mit einer anderen, mit der Hagar. Dann haben wir wenigstens ein Kind, halt diese Sklavin und dann ist das rechtlich unser Kind. Am Ende wurden die beiden ja dann doch nochmal auch beide Eltern und so weiter und so fort. Aber die erste Leihmutterschaft, wobei es auch nicht wirklich eine Leihmutterschaft gab, 1978.
Ach so, ja genau, ich wollte gerade sagen, das was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja eine sogenannte traditionelle Leihmutterschaft. Also die Eizelle gehört der Frau. Und die wird eben dann mit dem Samen des Mannes befruchtet und dann wird das Kind genommen. Das ist traditionelle Leihmutterschaft. Zu unterscheiden von der gestationellen Leihmutterschaft, wo man eine fremde Eizelle nimmt oder eine Eizelle einer Frau, die befruchtet mit dem Samen des Mannes und dann einer zweiten Frau einsetzt. Und das ist die gängige Leihmutterschaft, die man heute kennt.
Genau, als die versteht man es in der Regel. Jetzt, wenn wir von Leihmutterschaft reden, 1980. Das Baby M, habe ich erfahren, war das erste. Oder da gab es einen großen Skandal, BBM, da wollte nämlich die Mutter, die war die biologische Mutter noch, 1980, die wollte das nicht abgeben.
Mhm. Wundert mich irgendwie nicht.
Ja, die Eltern waren Elisabeth und William Stern und die Elisabeth, die hatte Multiple Sklerose und die hat ein bisschen Angst vor der Schwangerschaft, aber der William Stern, der war der letzte Nachkomme seiner Familie, die im Holocaust komplett vernichtet wurde und der wollte unbedingt Nachwuchs und Nachkommen. Und hat dann in den Becher onaniert. Das nimmt der Arzt und das hat der Mary Beth eingeführt. Und die Mary Beth, die kam dann ein, zwei Tage nach der Geburt, hat es kurz bei denen abgegeben, kam aber wieder und meinte, sie bringt sich um, wenn sie das Baby nicht haben darf. Hat es dann bekommen, meinte nur für eine Woche, ist aber geflüchtet und war, glaube ich, knapp 90 Tage unterwegs. Und dann gab es eine erstinstanzliche gerichtliche Entscheidung, die gesagt hat, nee, die Verträge müssen eingehalten werden sozusagen. Also die Stearns, denen gehört das Baby. Und zweitinstanzlich wurde das wieder gekappt mit der Folge, dass also Leihmutterschaftsverträge grundsätzlich gegen die öffentliche Ordnung verstößen und dass die Elternrechte bei Mary Beth, also bei der Leihmutter, bei der biologischen Mutter, liegen. Aber man müsse jetzt das Kindeswohl achten und ich nehme an, die waren auch so ein bisschen instabil. Das sind wahrscheinlich viele, die sich anbieten als Leihmutter. Und das Familiengericht entschied dann, dass das Baby zu den Stearns kommt. Übrigens die Tochter, also das Baby, das dann später groß war, lebt ja auch. Das sind ja übrigens alles Menschen, über die wir hier sprechen, die noch leben und gar nicht so alt sind zum Teil.
Den Fall kannte ich noch gar nicht, weil ich dachte nämlich, das erste Leihmutterschaftsbaby, ich meine, das hatten wir auch schon mal in einer unserer Sendungen, ich weiß gar nicht, wie das Baby heißt, genau, die Mutter, die das zur Welt gebracht hat, war Kim Cotton, genau.
Ach ja, jedenfalls das Baby M, also warum das so bekannt wurde, ist eben wegen dieser Gerichtssprechung, weil man da auch die Probleme gesehen hat, die das Ganze birgt.
Okay, und dann ist sozusagen der Fall Kim Cotton der erste, wo es einfach, die hat Geld dafür bekommen, ich glaube 6.500 Pfund und gut ist, dann hat sie das Baby abgegeben. Ich glaube, die hat das sogar später nochmal gemacht.
Und darüber sind wir ja quasi sozusagen hinaus, also dass die austragende Mutter auch die biologische Mutter ist, das macht man ja nicht mehr. Wir haben ein großes Business mittlerweile, ne, weltweit.
Genau, also das ist auch die Begründung eigentlich dafür, weil es eben diese ja naturgewollte, gottgewollte Bindung gibt zwischen Mutter und Kind. Um das zu vermeiden, um diese Bindung, die sich da aufbaut, über die 10 Monate hinweg, um die möglichst klein zu halten, weil sie, können wir ja gleich noch drüber reden, ja trotzdem kommt, auch wenn es nicht das biologisch oder genetisch verwandte Kind ist. Um das zu vermeiden, nimmt man eben die Eizelle einer anderen Frau und setzt die der Leihmutter ein, befruchtet eben schon ein. Und man hat dann auch noch den Vorteil, dass man sozusagen die perfekte Frau mit dem perfekten Unterleib nehmen kann. Mhm. Also die, die in was weiß ich, schon mehrere Entbindungen hatte. Man nimmt ja auch gerne Frauen oder in den meisten Agenturen jedenfalls arbeiten Frauen, die schon mindestens ein oder zwei Geburten hatten, damit man überhaupt sicher gehen kann, die schafft so eine Geburt und die schafft so eine Schwangerschaft durchzuhalten. Und damit eben auch da, ne, die hat ja schon ihre Kinder, dann fokussiert sie sich nicht so sehr auf dieses eine hier. Also man hat sozusagen einmal den perfekten Gebär- und Schwangerschaftsapparat, den man sich aussuchen kann. Und dann kann man gleichzeitig noch die perfekte Eizelle.
Die Harvard-Absolventin.
Genau, ja. Mit blauen Augen und 90-60-90 Figur. Und also man kann da das perfekt matchende Aussehen auch nehmen. Das wird, ist ja auch noch so ein, was gerne in den Paketen so mit drin ist. Es gibt diese Agenturen und die haben dann die Kataloge für die Leihmütter und dann haben sie die Kataloge für die Eizellspenderin. Und dann kannst du natürlich und wird danach auch ausgewählt, dass dir diese Frau möglichst ähnlich sieht. Oder dass es bestimmte Merkmale an der Frau gibt, die deinem, ja, dir selber oder deinem Partner oder so, gibt ja auch heterosexuelle Paare, die das in Anspruch nehmen, möglichst ähnlich sind, damit das Kind dann eine gewisse Ähnlichkeit wiederum mit den Bestelleltern hat.
Also da sitzen die Männer vor diesen Katalogen und stellen sich sozusagen Hardware und Software zusammen.
So sieht's aus.
Nur, dass es da, dabei sich um echte Menschen handelt. Ja, stellen sich das Produkt Mensch zusammen. Und Alexander Wallasch hat, der hat wirklich wunderbar sich auch in dieses Thema reingewühlt und sich da auch durch die Kataloge gewühlt und sich die ganze Sache angeschaut. Und ich zitiere mal, es ist wichtig, das Körperliche und vom Emotionalen zu trennen. Nur weil sie bei einem Hundefutter-Werbespot weinen, heißt das nicht, dass sie das Baby zurückhaben wollen. Also in Richtung der Leihmutter. Und wie auch die Leihmütter hier Kurse belegen müssen, verpflichtend vor den Agenturen auferlegt, um sich also abzunabeln, abzukapseln von diesem Menschen, den sie ja 9 Monate in sich tragen, zu dem sie ja natürlich eine Bindung aufbauen. Und ich finde, hier hat der Bischof von Passau, der hatte wirklich, finde ich, eine ganz große Anschauempfehlung dieses Videos, das er eingesprochen hat. Der beschreibt, dass die Zuwendung natürlich schon im Mutterleib beginnt und dass darüber das Baby eine Bindung zur Welt über die Mutter aufbaut, die ja zunächst die ganze Welt des Kindes ist. Also zunächst ist ja klar, dass die Mutter die ganze Welt des Kindes. Und natürlich, sagt er, ich zitiere, ist es auch möglich, dass ein Kind auch schon von Anfang an die innere Ablehnung der Mutter und damit der ganzen Welt erfährt.
Also, weil die Mutter sich schon vorbereitet darauf, das Kind ja wieder abzugeben.
Ja. Und da hast du ja die Kurse. Also die Kurse, Wallasch beschreibt das in dem Artikel wirklich großartig. Also wühlt sich da rein in diesen Horror. Also man wird hier wirklich prädisponiert, man wird in Kursen darauf, ja, dazu trainiert, dieses Kind ja, von sich getrennt zu betrachten, als nicht zu dir gehörig, als etwas, was du abgeben wirst, auch mal wieder.
Kognitive Distanzierung, genau. Also das üben die da ein, dass sie eben keine Gefühle für dieses Wesen in sich entwickeln. Weil die Studien geben ja genau das her, dass, also ich hatte eine Studie, eine britische gesehen, die sagt, dass 32% bei der Übergabe starke psychische Belastungen empfinden. Und das ja wahrscheinlich trotz dieser Kurse, die sie da durchmachen. Weil ich meine, jede Frau, die schon mal ein Kind in sich getragen hat und dann geboren hat, zumeist werden die ja im Übrigen per Kaiserschnitt geholt. Weil das auch nochmal, ne, das, was du in einer Geburt oder unter einer Geburt erlebst, dieses Gefühlswahnsinn, dieser hormonelle Wahnsinn, der ja in dir auch gegeben wird und diese Ausschüttung dann zum Schluss von Glückshormonen und sowas, das können die den Frauen gar nicht zumuten. Also weil es dann unmöglich wäre, dieses Kind abzugeben. Aber du hast völlig recht, oder was Bischof Oster dazu sagt, auch das Kind hört ja den Herzschlag der Mutter, hört ihre Verdauungsgeräusche, hört ihre Stimme. Es wird nie wieder in seinem Leben diese Stimme hören. Nie wieder. Das ist weg.
Ist weg, ja.
Und das ist aber die ganze Welt von Anfang an. Ich meine, da gibt es tausende Bücher, kilometerweise Regalmeter, die da gefüllt werden mit Büchern, was du während der Schwangerschaft schon alles machen sollst, damit dein Kind dann als kleiner Mozart auf die Welt kommt. Also man ist sich absolut bewusst, was für Riesenauswirkungen allein diese 10 Monate auf das Kind haben. Und das wird aber komplett ausgeklammert, komplett ignoriert, bewusst weggedrückt, damit das Glück von zwei Menschen oder einem Menschen, man kann ja auch alleine sich so ein Kind inzwischen bestellen. Es gibt ja auch Länder, die das möglich machen, dass du dir das alleine besorgst. Es gibt chinesische Männer, die ihren Samen da verbreiten in amerikanische Leihmütter, damit ihre Kinder die US-Staatsbürgerschaft haben. Haben wir auch schon mal drüber geredet, um sich da ihre Imperien aufzubauen. Also völliger Wahnsinn, was damit betrieben wird. Und wissend, was man von Anfang an in diesem Kind zerstört. Und warum ich auch nochmal auf die Eizellspenderin vorhin so eingegangen bin, das ist, finde ich, auch so krass. Bei der ganzen Debatte wird die Eizellspenderin nämlich am wenigsten beachtet. Also jetzt auch bei Jens Spahn war ja, der hat ja dann großmütig gesagt, ja, wir werden Kontakt zur Mutter halten. Ja, was heißt denn das? Zu welcher Mutter? Zu der Leihmutter oder zur Eispenderin? Nee, sicherlich nicht zur Eizellspenderin, sondern zur Leihmutter. Das ist ja aber gar nicht die genetische Mutter.
Das ist ja dieses Perfide, dass auch die Sprache immer an der Stelle aufhört. Also man muss ja immer nachfragen. Ja? Die Begriffe sind ja nie wieder klar. Wir halten Kontakt zur Mutter. Man muss immer nachfragen, okay, von wem sprecht ihr jetzt? Von der biologischen Mutter oder von der das Kind ausgetragen hat?
Ja, und was heißt auch Kontakt halten zu so einer Mutter? Fliegen die dann dreimal hin im Jahr?
Wen oder? Wollt ihr veräpfeln, ja. Und Oster beschreibt das wirklich, ich kann mal hier nochmal etwas von ihm zitieren, was er da dann eben verloren geht. Nämlich, es ist das einzigartige Kind genau dieser Mutter und genau dieses Vaters. Es hat von Natur her eine einzigartige, unersetzbare und unwiederbringliche Rolle im neuen Familiengefüge, also jetzt im Normalfall. Es ist Bruder oder Schwester von genau diesem Geschwisterkind und Enkel von genau dieser Oma und diesem Opa. Nie mehr kann ein anderes Kind diese natürlichen Rollenverhältnisse ausfüllen, die einem Kraftgeburt zukommen. Und diese Rollenverhältnisse sind natürlicherweise die besten Bedingungen für die Ausbildung von Identität eines Menschen. Lernen, dass sich identifizieren und auch dass sich emanzipieren, später von Mann und Frau, von ihren ursprünglichen Erzeugern, ist so tief identitätsbildend. Gerade diese Identitätsbildung ist eine große Frage für Heranwachsende. Wer bin ich? Und das lerne ich auch tiefer zu verstehen, wenn ich lerne, woher ich komme. Und dann sagt er, dieses Kind von Jens Spahn und Daniel Funke heißt Georg und es ist schon jetzt öffentliche Person. Und es ist als diese Person im Grunde gekaufte Ware. Was für eine Last es damit einmal zu tragen hat, ohne dass es jetzt schon davon wüsste. Also wirklich große, große Worte von Oster. Ich bin völlig überzeugt, sagt er, meine Lieben, dass jedes Kind von allen anderen Rechten zunächst ein Recht auf seine natürlichen Eltern hat. Und zwar viel mehr, als dass potenzielle Eltern ein Recht hätten, sich ein Kind anzuschaffen oder machen zu lassen oder gar einzukaufen.
Ja, du hast gerade den Begriff Geschwister gebracht. Das ist ja auch so eine Perspektive, die völlig unterbelichtet ist. Und zwar auch in beiderlei Richtung. Also einmal, ich habe ja gerade schon gesagt, in den meisten Agenturen werden nur Leihmütter genommen, die schon Kinder haben. Das heißt, die Mutter, die lebt ja dann weiter in diesem Familienkontext und die Kinder von ihr, die eigentlichen Kinder von ihr, erleben, wie ihre Mutter 10 Monate mit, also den Bauch erleben sie dann vielleicht 6 Monate, aber sie erleben sie eben im schwangeren Zustand und dann wird dieses Kind aber niemals in ihre Familie hineinkommen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit dann dem 2. oder 3. schwanger war. Natürlich interessieren sich die größeren Geschwister für das, was da im Bauch wächst. Und sie halten die Hand drauf und sie führen es strampeln. Und die gehen ja dann völlig mit. Und dann ist dieses Kind einfach weg. Das wird denen gestohlen. Das ist zwar nicht verwandt mit denen, aber das kann doch so ein Kind gar nicht begreifen. Also jetzt auch mal so als Dimension, was da noch an Schicksalen dranhängt. Und das nächste Schicksal, was dann auch noch dranhängt, ist, und da sind das ja vielleicht sogar noch die besseren Situationen, worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, ist, wir haben jetzt nur über diese amerikanischen Leihmutterschaftsfälle geredet, aber ich sage ja, der Markt ist viel, viel größer und es gibt viel, viel günstigere Varianten. Und da gibt es ja auch sehr, sehr krasse Sachen, die inzwischen rausgekommen sind mit so Leihmutterschaftsfarmen gewissermaßen. Also Häusern, in denen dann so 20, 30, 40 Leihmütter die ganze Schwangerschaft überleben mussten. Im asiatischen Raum dann auch, du hast die Verträge angesprochen, in den Verträgen festgelegt wurde, dass die sich europäisch oder eben nordamerikanisch zu ernähren haben, damit das Kind schon mal, ne, auch da wieder, natürlich spielt das eine Rolle, was man während der Schwangerschaft erlebt, damit das Kind gleich mal an das richtige Essen gewöhnt wird und die richtige Umgebung, damit da nichts Falsches passiert. In diesen Verträgen ist im Übrigen auch geregelt, ja, ob gereist werden darf, welche Medikamente genommen werden darf, wie überhaupt das Leben stattzufinden hat in der Zwischenzeit. Stichwort Risiko. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist eine Leihmutter Achterbahn gefahren und das ging dann da durch die Chatgruppe, die Leihmutterschafts-Chatgruppe. Und das war ein Riesenskandal. Wie kann die nur raus mit der? Die kann doch da nicht unser Kind in Gefahr bringen. Die wird dafür bezahlt, dass die sich kümmert, dass die nett ist, dass sie vorsichtig ist. Also es wird hineinregiert bis ins Letzte und auch genau festgelegt, bei welchen Fällen Kinder auch abgetrieben werden dürfen. In der Regel werden ja mehr als eine Eizelle befruchtet und auch mehr als eine befruchtete Eizelle eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen, dass da tatsächlich ein Kind auch rauskommt bei der ganzen Sache. Und wenn sich dann eben mehrere Eizellen weiterentwickeln zu einem Kind, dann werden Kinder abgetrieben. Gesunde Kinder werden dann abgetrieben. Oder auch umgekehrt, wenn eben irgendwas ist mit dem Kind, dann dürfen die auch abgetrieben werden. Und die Entscheidung darüber trifft eben nicht die Frau, in der das Kind heranwächst, sondern die Bestelleltern. Und so kommen dann auch Fälle wie dieser ganz bekannte Fall Gemmy aus Thailand 2014. Die hat Zwillinge auf die Welt gebracht und eins davon mit einer Nasengaumenspalte und einem Herzfehler. Und die Bestelleltern wollten das behinderte Kind eben nicht haben. Ja, also erst sollte sie gedrängt werden, das abzutreiben, das hat sie nicht gemacht. Und dann hat sie gesagt, dann ziehe ich das jetzt halt groß.
Ja, also Abtreibung und Leihmutterschaft und Menschenhandel sind eigentlich eins. Also das über schüssige, befruchtete Eizellen, Embryos, Menschen sterben im ganzen Prozess, ist eigentlich der absolute Normalfall. Ich glaube, es geht gar nicht ohne. Mhm. Ja, also wenn du diesen Prozess beginnst, dann fängst du nicht an, nur eine Eizelle und nur einen Samenzell zusammenzubringen, sondern es geht ja meistens etwas schief und dann geht das auch noch dann in einen Körper, der ja gar nicht genetisch verwandt ist mit dem neugezeugten Menschen.
Genau, das ist auch ein Riesenproblem im Übrigen, also weil der Körper das ja als Fremdkörper erstmal ansieht. Mhm. Und abstoßen will. Und dann wird aber wiederum ganz viel hormonell versucht. Also das ist ja auch sowas, schon bei der Ernte der Eizellen, wie das im Englischen ja heißt, die Harvest.
Harvesting.
Wird die Frau ja überstimuliert hormonell, damit die mehr Eizellen produzieren kann oder Eier produzieren kann, als sie normalerweise im Zyklus oder pro Zyklus produziert. Auch das ist schon ein Gesundheitsrisiko. Auch das ist jetzt eigentlich ja keine Lappalie, sondern die setzen sich schon einem erhöhten gesundheitlichen Risiko aus. Die Leihmutter dann umso mehr. Also es gibt genügend wissenschaftliche Studien darüber, welchen, also man weiß ja eh, dass eine Schwangerschaft nicht ganz ungefährlich für den Körper ist. Die ist aber umso gefährlicher, wenn das Kind eben nicht verwandt ist mit der Mutter, in der das eingesetzt wird. Und ansonsten sind Bluthochdruck, Inkontinenz, Thrombosen, all das, was sowieso rund um Schwangerschaft ja herrscht, hier nochmal potenziert als Gefahr für die Leihmutter. Wird auch alles ausgeblendet. Und wie gesagt, am Schluss steht immer der Kaiserschnitt.
Ne? Ja, apropos Kaiserschnitt, also das wäre das Allerabstruseste. Also du hast ja nach einer natürlichen Geburt auch den Akt des Stillens, der dann auch dem Körper der Frau hilft, dass sich die Gebärmutter nochmal besser zusammenzieht. Und, genau. Und gut, das wird umgangen. Und ich habe jetzt auch auf stern.de auch nochmal von, wie heißen die beiden, Georg und Manuel oder so, zwei Männer, die sich auch ein Kind kaufen. Ach, und man nennt es hier die Bauchmama, ja, die Frau, die also das Kind gebärt, Horst und Manuel aus Eichstätt. Und dann sieht man, wie das Kind frisch geboren weggetragen wird von der Mutter in den anderen Raum zu den beiden Männern und wird umworben mit den schönsten Ausdrücken und stimmlich auch, ja, sanft gesäuselt und alles wunderbar. Es ist völlig abstrus. Und das hat ja auch das Spahn-Ministerium selbst, also als er Gesundheitsminister war, selbst thematisiert. Die hatten geschrieben, die damit verbundenen besonderen Schwierigkeiten bei der Selbstfindung des Kindes ließen aus Sicht des Gesetzgebers negative Auswirkungen auf dessen Entwicklung im Sinne einer Gefährdung des Kindeswohls befürchten. Das war O-Ton Spahn-Ministerium noch vor wenigen Jahren. Man kann es eigentlich gar nicht glauben. Man kann es gar nicht glauben, wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, dass gebildete Menschen, Männer, in dem Fall ja fortgeschrittenes Alter ist falsch ausgedrückt, aber mit einer Lebenserfahrung und fest im Leben stehen, sich da so vergehen an menschlichem Leben, an der Gesellschaft als Ganzer, weil es geht immer uns alle an. Ja? Also an dem Fall sieht man es ja am besten, dass jemand hat eine Herkunft und wir gehören zusammen und wir identifizieren uns über unsere verwandtschaftlichen Verhältnisse auch. Und im Endeffekt sind wir ja auch alle irgendwo miteinander verwandt. Und dass da so gebrochen wird mit dieser Linie, also wirklich gebrochen wird, hier wird ja Menschen das geraubt, was sie eigentlich immer schon hatten. Und das hat ja quasi, ja, fast schon einen quasi religiösen Anspruch, denn das ist eigentlich was sozusagen göttlich ist, wenn du deine Keimbahn durchbrichst, also wenn du nicht mehr den biologischen Vater hast, sondern ja, du also von Gott selbst auf die Erde, ja, jetzt in dem Fall in Mariens Bauch gepflanzt wirst. Das ist krass, ja, aber das können wir Menschen halt nicht leisten. Und genau das wird aber hier versucht oder plagiiert und nimmt dem Kind seine Herkunft. Nimmt dem Kind seine Mutter. Und einem Kind, einem Baby, einem Säugling, eine Mutter vorzuenthalten. Und das wird dann nicht verkauft als, ah ja, was musst du unbedingt sein? Ja, und wir hatten einen schrecklichen Autounfall und es ist passiert. Und da passiert das, klar. Es gibt's, ja, es gibt Schrecklichkeiten passieren. Aber hier wird es ja verkauft als die Hochform des persönlichen Glücks, als die Hochform der Liebe. Das ist ja das Label, unter dem das Ganze läuft, was es so auch verhöhnend in meinen Augen macht. Ich finde, mittlerweile, wir geraten da immer mehr zu so einer fast schon, ja, so einer Art Heterofeindlichkeit, zu einem Verhöhnen des Normalen. Denn nochmal, man muss sich, also wenn ein Baby neu auf die Welt kommt, wenn Mann und Frau ein Baby bekommen, Eltern werden, dann ist da plötzlich ein neuer Mensch und die Mutter ist in einem ganz sensiblen Zustand. Ja? Dann liegt sie im Wochenbett und trägt auch eine Wunde, egal ob Kaiserschnitt oder natürliche Geburt, in beiden Fällen trägt sie eine Wunde und hat das neue Geschöpf bei sich und auch geruchlich, ja, verändert sich alles, die ganze Aura, die ganze Wahrnehmung einer Wohnung, auch alles verändert sich, alles ist plötzlich anders. Dann hat das Baby, das man umsorgen muss, und zum Beispiel jetzt auch an Geschlechtsverkehr, an Sex, das ist alles etwas, was völlig in den Hintergrund tritt, das ist gar kein Thema mehr am Anfang. Und jetzt will man das gar nicht übertragen auf das Thema, wo wir gerade drüber sprechen, wo das alles gar keine Rolle spielt, ja, wo das nur doch als technisches Produkt, als Accessoire gesehen wird, dass man sich halt kauft, dass es da ist und wo alle Natürlichkeit, alles Normale wegfällt, weil man halt ein Baby die Mutter vorenthält. Es ist
ja, genau, deswegen halte ich es zunächst mal vor der Heterofeindlichkeit für vor allen Dingen insbesondere arg frauenfeindlich. Die ganze Sache. Deswegen hat es mich auch, ich fand das so krass, was Frauke Brosius-Gersdorf, die hat sich jetzt auch in diese Debatte eingeschaltet.
Das ist Wahnsinn.
Und so nach dem Motto gesagt, ja, also jetzt hör mal bitte auf, die ganzen Männer immer über das Thema zu reden. Das ist ja ein ureigenstes Frauenthema. Und die Leihmutterschaft zu verbieten und auch Eizellspende ist ja in Deutschland auch verboten, das sei ja ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ich finde es so schräg. Es sind ja Männer. Hier mal wirklich, es sind Männer gewesen, die sich Kinder gekauft haben, die Frau unsichtbar gemacht haben, die eben nicht nur die Leihmutter unsichtbar machen, sondern eben insbesondere auch die Eizellspenderin, die genetische Mutter ihres Kindes, unsichtbar machen. Und jetzt schaltet sich eine Frau in die Debatte ein und sagt, na, jetzt hör mal bitte alle Männer auf, über das Thema zu reden. Das ist ein insbesondere von Männern angestoßenes Thema. Und sie hat ja dann sich noch mehr verstiegen, hat da irgendwas erzählt von wegen, wir haben ja das Recht sozusagen über die Gesundheit unseres Körpers von Anfang bis zum Schluss zu bestimmen. Wir können Alkohol trinken, Auto fahren, so schnell wir wollen, Zigaretten rauchen, Drogen nehmen. Da wird es da wohl möglich sein, dass man selber darüber bestimmt, ob man Leihmutter wird oder nicht. Also sie verkauft es hier allen Ernstes als Selbstbestimmungsrecht der Frau, selber darüber zu entscheiden, ob ich eine Leihmutter sein will oder nicht. Jetzt gibt es vielleicht tatsächlich diese eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob du von dem Phänomen der Pumperholics schon mal gehört hast.
Pump? Nee, sagt mir gar nichts.
Und zwar, das nennt man ein Phänomen, dass es Frauen gibt, oder sagen wir so, die meisten Frauen finden ihre Schwangerschaften ziemlich schön und genießen das sehr. Es gibt Frauen, die leiden auch, gerade im ersten Trimester furchtbar übergeben und der ganze Krempel. Aber gerade wenn der Bauch dann wächst und auch wie man so behandelt wird und wie sich das anfühlt, Hormone und alles. Man wird ja von seinem Körper sehr gut darauf vorbereitet, auf das kommende Glück, was dann demnächst in der Familie mitleben wird. Und dann kriegt man der sogenannte Baby Blues, den kennen wahrscheinlich auch viele unserer Hörer als Begriff zumindest, ne, dass man, wenn das Baby dann da ist, dann ist man erstmal wahnsinnig unglücklich und traurig. Das hat eben viel damit zu tun, dass man sehr viel von diesen Glückshormonen überschüttet wird und dass es sich so wunderschön auch anfühlt, so ein Baby in sich zu haben. Das ist ja auch eigentlich ein faszinierendes Gefühl, wenn ein zweiter Mensch in einem ist und da strampelt und man so eng wird man nie wieder mit jemandem zusammen sein wie in diesen Monaten. Und daraus abgeleitet gibt es eben dieses Phänomen, dass es Frauen gibt, die deswegen immer wieder schwanger sein wollen, nur um dieses Glück zu erleben. Und davon gibt es wohl ein paar, die dann sagen, na, dann werde ich halt Leihmutter. Dann kann ich dieses Glück immer wieder erleben, habe aber dann nicht die Verantwortung für das Kind. Also nehmen wir diesen Teil von Frauen mal aus, gibt es doch einen viel, viel größeren Teil, die das aus finanzieller Notwendigkeit machen. Oder eben auch, und deswegen würde ich ganz kurz den Begriff der altruistischen Leihmutterschaft mal noch mit reinbringen, wird ja auch dann immer mal ins Feld geführt, naja, wollen wir nicht, ne, ist ja ein Geschäft und bla bla, ganz böse, aber altruistisch ist doch nett, wenn man für die Schwester das Kind austrägt oder für die Mutter oder für wen auch immer, für irgendeine Verwandte oder eine Freundin. Also man sollte aber immer auch in diesen Fällen davon ausgehen, dass es einen emotionalen Druck gibt, dieses Kind für die Freundin, für die Schwester, für irgendwen sonst auszutragen. Also auch da ist, steht sehr in Zweifel, wie altruistisch, wie freiwillig ist das Ganze, zumal ja so oder so immer auch eine Entschädigung gezahlt wird. Also das heißt, irgendeine Geldleistung fließt immer. Und am Ende ist es egal wie, auch dann nicht mehr selbstbestimmt. Also wenn ich das Kind für jemand anderen austrage, Stichwort, die regen sich auf, dass diese Leihmutter Achterbahn fährt. Ab dem Moment, wo du dir das einpflanzen lässt, egal für wen und aus welchen Gründen, bist du nicht mehr Herr deines Körpers. Du bist nicht selbstbestimmt. Deswegen, es ist absolut gegenläufig zum Thema Selbstbestimmung. So viel zu Frauke Prosius-Gersdorf.
Ja, können wir dankbar sein. Auch Frau von Storch, die sich da sehr hervorgetan hat, als sie da den medialen Fokus dann sehr auf sie gelenkt hat, weil sie ja auch quasi für die Abtreibung bis zur Geburt sich ausgesprochen hatte. Die Frauke Prosius-Gersdorf. Und sie ist ja nicht nur so, dass sie sich dafür stark machen würde, sondern sozusagen die Mietbarkeit des Uterus ist ja für sie so eine Art Grundrecht eigentlich. Ja, im Grundgesetz verhaftet. Wir können froh sein, dass sie also nicht
Verfassungsrichterin geworden ist.
Genau, dass sie nicht Verfassungsrichterin geworden ist. Es sind mal wieder Männer, hast du gesagt. Und das scheint ja wirklich diese Hochform des Feminismus zu sein. Der Männerhass blüht ja eigentlich. Wir hatten ja, ich glaube, letzte Woche auch nochmal drüber gesprochen. Männerhass als das letzte gesellschaftliche Tabu, das gilt. Oder das eben, also Männer darf man hassen. Ja? Man darf nicht Ausländer hassen und auch nicht Frauen und auch nicht. Man darf nichts hassen. Man darf Kinder ein bisschen hassen. Kinder darf man hassen und Männer, aber halt nicht schwule Männer. Also in Deutschland zahlt man ja Strafe, wenn man einen Hundewelpen von der Mutter trennt unter 8 Wochen. Das gilt jetzt hier in diesem Falle nicht. Da wird es bejubelt, wenn das Menschenbaby weggenommen wird. Und ach Gott, was gibt es für schreckliche Videos? Erst gestern nochmal gesehen, ein Mann, der das kleine Kindlein hält. Und das Kind ruft nach der Mama, sagt Mama. Und er sagt, nein, und fängt an zu lachen. Und wirklich ekelhaft. Er lacht und als würde es auslachen fast. Ja,
ja, und er sagt ja nicht auch irgend sowas wie, ja, du hast keine Mama. Ne?
Du hast keine Mama. Mama gibt's nicht. Du hast Dada und Pop. Also macht das, ist ein Engländer, ein Amerikaner. Ja, du hast Papi und Pop, wie auch immer. Ja, du hast keine Mama. Wahnsinn. Ja? Und die Menge jubelt. Man bejubelt es, diesen Babykauf. Das ist, ach wie schön, ach wie wunderbar. Es sind Männer. Aber diese Männer dürfen das anscheinend. Ja? Da verneigen sich die Feministen, werfen sich in den Staub von Frauke Prosius-Gersdorf bis zu Julia Klöckner, war ja, glaube ich, auch gleich dabei bei der Gratulation. Ach, wie schön. Wie schön, Jens, bist du auch endlich Vater geworden? Nein, Jens ist nicht Vater geworden.
Zumindest unsere Urfeministin, die Alice Schwarzer, ja, hat da ja schon immer einen sehr immer kritischen Standpunkt
das eingenommen. Ist, ja, du, das ist irgendwie schön, ja, dass man der alten Feminismus-Ikone da dann zustimmen kann, weil sie ja doch den Verstand noch nicht ganz verloren hat. Natürlich sind es auch nur bis zum gewissen Grad die Geister, die sie rief, selbst auch mitrief. Mhm. Aber jetzt kämpft sie doch dann tapfer auf dem Rückzugsgefecht sozusagen gegen die Monster, die sie selbst erschaffen hat. Aber sie hat natürlich recht. Ja? Es ist Frauenverachtung pur.
Es ist dieselbe Frauenverachtung, mit der man Männer in die Frauensauna lässt oder Männer ins Frauengefängnis überstellt, obwohl sie als Sexualstraftäter verurteilt wurden. Ganz aktueller Fall. Ein Typ, der wegen sexuellem Missbrauchs verurteilt ist, hat sich jetzt kurzerhand zur Frau umbenennen lassen. Ja. Mehr ist ja nie passiert. Er hat einfach die Personenstandsänderung vorgenommen, die man ja vornehmen kann in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten. Und jetzt wird er oder ist er schon in die Justizvollzugsanstalt in Chemnitz, einer Frauenanstalt, überstellt worden. Gleichzeitig, und das wird dir wieder gefallen, ist ja unsere Svenja Maler-Liebig. Dir gefällt das gar nicht.
Frechheit.
Ja. Svenja Maler-Liebig muss ins Männergefängnis.
Das ist eine Unfassbarkeit. Also wo bleibt da der Frauenbeauftragte?
Warum ja, wenn man ihn mal wirklich braucht. Ja. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und vor allem, man muss sich diese Perversität mal
sagen.
Überlegen. Ja. Also klar, ich kann ihn auch nennen, ja. Aber bei dem einen sagt man, ja, das können wir alles nicht ganz so ernst nehmen. Das ist ja nur Provokation und so. Außerdem ist er ja rechtsextrem. Deswegen kann das ja schon gar nicht ernst gemeint sein. Und der andere, der wegen sexuellem Missbrauch, Leute, verurteilt wurde, sexuellem Missbrauch an Frauen, den lässt man in ein Frauengefängnis. Und der Richter sagt ja noch in seiner Begründung, ja, er findet das eigentlich nicht richtig und das ist er eigentlich nicht dafür, aber ihm seien die Hände gebunden. Das Gesetz ist nun mal so, man müsse halt das Gesetz ändern. wie kann das sein? Im selben Deutschland kann ein Richter sagen, er will das eigentlich nie, aber muss es machen. Und ein anderer Richter sagen, na, das ist ja alles nicht so ernst zu nehmen mit dieser Personenstandsänderung, der kommt jetzt ins Männergefängnis. Wenn nicht Frauenverachtung hier im Spiel ist, hochgradige Frauenverachtung, ist dieselbe Medaillenseite wie diese Leihmutterschaftsgeschichte.
Ja, und es sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn man den Menschen erstmal austrainiert hat, das sozusagen als metaphysischen Grund, auf dem das Ganze wächst, dass ich Sex und Fortpflanzung voneinander trenne, dann bin ich erst in der Lage, diese Begriffe zu führen. Und man steht ja auch dazu. Es heißt ja öffentlich von unserem Queerbeauftragten, ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan. Ja, okay, dann ist halt auch Jens Spahn jetzt Vater geworden und dann kommt der Kinderschänder in den Frauenknast. Maler Svenja darf jetzt doch nicht in den Frauenknast, aber trotzdem schreibt der Tagesspiegel und weiß nicht, wer alles weiter von der Rechtsextremistin, die jetzt aber nicht in den Frauenknast kommt. Und es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank. Aber die logische Schlussfolgerung, wenn ich nicht mehr weiß, was ich zwischen meinen Beinen habe, also wenn ich die Identität meiner biologischen Existenz verliere, wenn ich nicht mehr weiß, bin ich Mann oder bin ich Frau, weil das ist ja im Grunde letztlich die einzige Unterscheidung, die uns nicht diskriminierend voneinander unterscheidet. Es gibt Männer und es gibt Frauen und die sind gleich viel wert. Da gibt es noch ein drittes, also ein Kind, das halt noch nicht Mann oder Frau ist. Aber das sind die Unterscheidungen, in denen wir leben und in denen auch ein Baby groß wird. Also für viele Babys sind ja, wenn sie Frauen sehen, ja, das ist eine Mama und das andere ist ein Papa. Das sind die Kategorien, die allerersten, die sie wahrnehmen, die prägend für ihr Weltverständnis sind. Aber genau das treibt uns die Politik willfährig aus und lügt. Und mag sein, dass das den Herrschenden dient, weil wer nicht mehr glaubt, was er ist, der glaubt halt dem, was der Herrscher sagt, was er denn zu sein hat. Besseren Untertanen kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, siehst du, apropos Untertanen, es gibt eine aktuelle INSA-Umfrage zum Thema Leihmutterschaft und danach halten 39% der Deutschen das Verbot für richtig. Immerhin, könnte man denken, aber 41%, also ein bisschen mehr, halten das Verbot für falsch. 21% haben da gar keine Angabe gemacht.
Ja, das sind erschreckende Zahlen, ja. Also in meinen Augen.
Und denke ich mal darauf zurückzuführen, dass da auch keine wirklich, also es wird zwar zumindest immerhin jetzt eine Debatte darüber geführt, aber keine tiefergehende Offenlegung, was dieses System bedeutet. Du hast es ja auch schon mit diesen schönen Begriffen. Und jetzt Sprache ist so entscheidend hier auch bei dem Thema schon. Leihmutterschaft klingt ja auch gar nicht so schlimm. Ne? Man leiht sich da mal eine Mutter. Ja. Nee, man leiht keine Mutter. Man mietet sich einen Unterleib. Das ist der korrekte Begriff, weil die Mutter spielt nämlich hier gar keine Rolle. Die ist außen vor, wie wir jetzt schon sehr deutlich gemacht haben die ganze Zeit. Und das sind auch keine Wunscheltern oder Bestelleltern oder sowas. Ja? Also die kaufen ein Kind. Wie man anderen Auto kaufen.
Der Wunsch nach Elternschaft ist nicht auf heterosexuelle Paare beschränkt. Ich glaube, der Anwalt Höcker, der hat das geschrieben. Na gut, aber spielt keine Rolle. Ja, die Möglichkeit ist beschränkt. Und sobald ich das löse voneinander, Sex und Fortpflanzung, ist der Mensch ein Produkt. Und das ist dieses Produktdenken, an dem wir jetzt kranken. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir so kinderarm sind. Wir sind so furchtbar kinderarm. Die Armen, und in erster Linie die normalen Menschen, sage ich mal, die Mittelschicht, die bekommen keine Kinder mehr. Gleichzeitig kaufen sich reiche, schwule, immer mehr Kinder im Ausland für horrende Summen. Also irgendwas läuft da total schief. Ja, das war unsere Sondersendung zum Thema Leihmutterschaft. Kein leichtes Thema und ganz sicher keines, das man mit zwei Schlagworten erledigt hat.
Ja, denn hinter dem freundlichen Wort Kinderwunsch steckt in diesem Fall ein knallhartes Geschäft, das man auch als solches erkennen und benennen muss.
Wenn Sie die Sendung nachhören oder weiterempfehlen möchten, Sie finden uns in der Mediathek auf kontrafunk.radio, in der Kontrafunk-App und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns wie immer über Ihre Kommentare, Likes und Weiterleitungen. Und genau zu diesem Thema interessiert uns ebenfalls, was Sie darüber denken. Also schreiben Sie uns gerne hinein.
Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. We'll be right back. Thank you.